unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigttext für den heutigen Sonntag sind uns Worte Jesu aus Lukas 6 aufgetragen. Dort steht: Aber ich, Jesus, sage euch, die ihr zuhört, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet, die euch verfluchen, bittet für die, die euch beleidigen. Und wer dich auf die eine Backe schlägt, dem biete die andere auch dar. Und wer dir den Mantel nimmt, das Obergewand, dem verweigere auch den Rock, das Untergewand nicht. Wer dich bittet, dem gib. Und wer das Deine nimmt, von dem fordere es nicht zurück. Und wie ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, so tut ihnen auch. Und wenn ihr die liebt, die euch lieben, welchen Dank habt ihr davon, denn auch die Sünder lieben ihre Freunde. Und wenn ihr euren Wohltätern wohltut, welchen Dank habt ihr davon, denn die Sünder tun dasselbe auch. Und wenn ihr denen leiht, von denen ihr etwas zu bekommen hofft, welchen Dank habt ihr davon, auch die Sünder leihen den Sündern, damit sie das Gleiche bekommen. Vielmehr liebt eure Feinde, tut Gutes und leiht, wo ihr nichts dafür zu bekommen hofft. So wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Kinder des Allerhöchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist, und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet, verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt, vergebt, so wird euch vergeben, gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben, denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch wieder messen. Herr Jesus, wir bitten dich, dass du uns dieses Wort jetzt erschließt für unser Leben. Amen. Tja, liebe Gemeinde, es gibt Jesus-Worte, wie soll ich sagen, vor denen ich mich fast ein bisschen fürchte. Sie sind ja nicht schwer zu verstehen, aber sie stellen zumindest mich und mein Leben total in Frage, auch in meinem Christsein. Unser heutiges Jesuswort gehört dazu. Ein erster Schritt: Feindesliebe. Das Gebot ist klar. Liebt eure Feinde, sagt Jesus. Es gibt sie also, Feinde, auch für Jünger. Jesus hat ihnen und uns keine heile Welt versprochen. Auch Christen werden angefeindet. Mit Worten, mit Missachtung, mit öffentlichen Kampagnen und staatlichen Strafen, mit Verfolgung an Leib und Leben. Das sind weltweite Realitäten bis heute. Und sie werden bis zur Wiederkunft Jesu nicht besser. Und die normale Reaktion auf solche Feindschaft ist auch klar. Wer geschlagen wird, schlägt zurück. Wer bestohlen wird, geht mindestens zur Polizei. Und wer verleumdet wird, na, der sucht doch Gründe, um dem Verleumder auch eins auszuwischen. Und vielleicht freut man sich, wenn es dem Gegner schlecht geht. Aber Jesus sagt, nein. Durchbrecht diesen Teufelskreis der Feindschaft und liebt eure Feinde. Und Jesus macht es unangenehm konkret. Tut ihnen Gutes, ganz praktisch. Dem dauernörgelnden Nachbarn helft beim Laubfegen oder so. Zweitens sagt Jesus, segnet die euch verfluchen. Nun glaube ich nicht, dass Jesus meint, dass wir nun mit irgendwelchen Segensformeln auf den Lippen um die Häuser unserer Gegner herumlaufen sollen, sondern dass wir uns fragen, wie wir ihnen zum Segen werden können. Da ereilt einen Journalisten ein Unglück, der bis jetzt immer nur Spott und Hohn für Christen übrig hat. Und statt darüber nun Befriedigung zu empfinden, dass es ihn auch mal getroffen hat, könnte ich mich ja fragen, welche Hilfe braucht er jetzt? Von mir? Das dritte Konkrete, bittet für die, die euch beleidigen, oder vielleicht kann man sogar besser bedrohen übersetzen. Damit könnte es ja anfangen. dass wir nicht nur klagen und schimpfen, uns in unseren berechtigten Zorn hineinfressen, sondern dass wir anfangen zu beten für unsere Feinde. Vielleicht beten wir anfangs auch gegen unsere Feinde. Herr, strafe diese üblen Typen. Gott hält das aus. Solche Gebete stehen sogar in der Bibel. Aber irgendwann könnte daraus auch eine Bitte nicht nur gegen, sondern für unsere Feinde werden, für ihr Wohlergehen, um ihre Rettung im Gericht Gottes am jüngsten Tag. Denn das ist der weite Horizont unseres Textes. Und dann das vierte, schlägt dich einer auf die eine Backe, halt ihm auch die andere hin. Und jetzt wird es ernst, zumindest für mich. Bei den Konkretionen 1-3 komme ich noch mit. Für böse Menschen beten, ihnen überlegen, was kann ich ihnen Gutes tun. Da denke ich, ja, da komme ich noch mit. Aber jetzt bei diesen Konkretionen, da merke ich, da wachsen die Widerstände in mir. Dabei ist der Wortlaut von Jesus ganz eindeutig. Schlägt dich einer auf die eine Backe, halt ihm auch die andere hin. Nimmt dir einer den Mantel weg, überlass ihm auch das Hemd. Gib jedem das, worum er dich bittet. Wenn dir jemand etwas wegnimmt, das dir gehört, dann fordere es nicht zurück. So sagt es Jesus. Und natürlich fange ich jetzt in meinem Kopf an zu relativieren. Und vielleicht geht es auch. Vielleicht ist der sechste Auftrag da mit dem Geben, um was sich jemand bittet, nicht einfach an einen Bettler an der Straße gerichtet, dem wir jetzt blind irgendwie so alles geben sollen, was er will, sondern vielleicht geht es um ein geordnetes Verfahren, so wie es im 5. Mosebuch wohl nach einer Bedürftigkeitsprüfung dazugehört. Aber selbst wenn das dazwischen geschaltet ist, die Radikalität der Erwartungen Jesu an seine Leute bleibt doch stehen. Ja, es geht um seine Leute. Jesus wendet sich ganz speziell an seine Jünger, an seine Nachfolger. Wir würden sagen, an gläubige Christen. Er fragt ja fast provozierend, was ist denn an unserem Tun, was unterscheidet uns in unserem Tun von dem, was andere auch machen, die jetzt nicht auf Jesus hören. Die eben eigene Wege gehen und denen Gottes Wille egal ist. Und so fragt er, wenn ihr Christen nur dann etwas verleiht, wenn ihr es sicher wiederbekommt, dann hat das doch wenig mit Liebe oder gar Feindesliebe zu tun. Das kann jeder. Wenn ihr nur denen Gutes tut, die auch für euch sorgen, dann funktioniert die Liebe eher auf Gegenseitigkeit. Aber sie hat nichts mit christlicher, hingebender Liebe zu tun. Feindesliebe aber liebt den, der es nicht verdient hat. Feindesliebe gönnt und gibt dem Gutes, der nicht mein Freund ist. Feindesliebe, sagt Jesus. Und ich meine, das Gebot ist klar und verständlich. Aber, lieber Herr Jesus, wie soll das gehen? Du kennst doch die Gesetze dieser Welt und wir stecken mittendrin. Ja, sagt Jesus, du hast recht. Du steckst mittendrin. Aber ich erwarte auch gar nicht, dass du aus eigener Kraft deine Feinde lieben kannst. Und darum heißt ein zweiter Aspekt Feindesliebe, die Quelle ist auch klar. Liebt eure Feinde, ruft uns Jesus zu, und ihr werdet Kinder des Allerhöchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Das heißt doch, die Feindesliebe müssen wir nicht aus uns herausquetschen. Sie fängt nicht bei uns an. Sie fängt bei Gott selbst an. Und sie bekommt in seinem Sohn Jesus Christus eine ganz konkrete Gestalt. Haben Sie es noch im Ohr, wie es Jesus betet, als er brutalst am Kreuz der Römer hingerichtet wird? Für ein Verbrechen, das er nicht begangen hat? Vater, betet er. Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist Feindesliebe pur. Jesus, der als einziges Menschenkind wirklich ohne Sünde ist und keinen Tod verdient hätte, er lässt sich nicht zum Zorn hinreißen, obwohl es 1000-mal berechtigt gewesen wäre. Paulus bringt es auf den Punkt. Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wir sind mit Gott versöhnt worden durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren. Jesus starb für uns, nicht weil wir seine netten Freunde waren, für die er sich gerne geopfert hat. Paulus sagt es mal, es ist ja schon schwierig, sein Leben für die Freunde einzusetzen. Aber das kann man wenigstens noch mitdenken. Aber nicht einmal seine engsten Freunde, die 12, die 3 Jahre mit ihm unterwegs gewesen waren, Tag und Nacht, nicht einmal die haben zu ihm gehalten. Sie haben ihn verraten, verleugnet und schmählich hängen gelassen. Und niemand von uns ist besser. Und darum hat Gott selbst die Initiative ergriffen. Er wartet nicht mehr auf Gegenliebe, sondern er setzt seine Liebe durch. Am Kreuz wird die Barmherzigkeit Gottes für alle Menschen offenbar. Da ist keiner mehr ausgenommen, Juden nicht und Heiden nicht. Jesus starb für alle. Und das haben wir erlebt. In der Taufe wurde es uns zugesprochen. In der Bekehrung haben wir es uns angeeignet. Ja, wir leben von der Barmherzigkeit unseres himmlischen Vaters. Und deshalb muss Feindesliebe keine natürliche Begabung sein, sondern sie fließt aus Gottes großer Barmherzigkeit hinein in unser Leben. Wir müssen nur weitergeben, was wir empfangen. Wir sind, um es mit Worten von Ulrich Pazani zu sagen, wir sind nicht die Endverbraucher der Liebe Gottes. Was Jesus uns vorlebt und schenkt, das geben wir weiter. Er ist die Quelle der Feindesliebe. Ja, Jesus, denke ich, bete ich. Ja, das weiß ich. Ja, Jesus, ich bin dein Kind geworden. Ich lebe von deiner Barmherzigkeit. Aber ganz ehrlich, ich lebe nicht so, wie du gelebt hast und wie du es von mir erwartest. Und darum gehört auch ein dritter Aspekt zur Feindesliebe, dass nämlich an diesem Gebot mein Scheitern offensichtlich wird. Ich weiß nicht, wie Sie so Ihr Leben einschätzen. An manchen Stellen unseres Menschseins, unseres Christseins, kann man sich ja was in die Tasche lügen. So schlecht wie die anderen bin ich auch nicht. Sie kennen doch auch bestimmt Menschen, die schlechter sind als Sie. Ja, so manchem Krimi, den man sich so anguckt oder durchliest, ist man ja froh, dass man auf der Seite der Guten ist und der Richtigen, dass man nicht so böse ist wie die anderen. Aber wenn Jesus von der ganz normalen Feindesliebe seiner Kinder spricht, er sagt ja nicht, ihr müsst jetzt irgendwelche Klimmzüge machen, sondern es ist normal, das fließt aus der Feindesliebe Gottes in dein Leben hinein. Wenn das so normal ist, dann wird offensichtlich, ich lebe nicht so, wie es für ein Gotteskind normal wäre. Ich gebe Gottes Barmherzigkeit doch ab und zu auch mal weiter so, tröpfchenweise, vielleicht könnte man sagen in homöopathischen Dosen, kräftig verdünnt. Ich habe keine Lust, also ich, Wolfgang Becker, ich habe keine Lust, meine Backe ein zweites Mal hinzuhalten. Und auch ich tue lieber denen Gutes, die mich auch anständig behandeln. Und bei den anderen denke ich auch, jetzt reicht's. Jesus hält seinen Jüngern und uns einen Spiegel vor. Und ich sehe da ein kümmerliches Christentum. Quer durch alle Frömmigkeitsformen und Konfessionen. Aber ich will heute Morgen nicht an die anderen denken, sondern an mich. Jesus, möchte ich schreien. Jesus, ich gehöre dir, aber es wird so wenig davon sichtbar. Die Welt, in der wir leben, die hört ja nicht am Eingang hier vom Betelsaal oder vom Mutterhaus auf. Sie hat uns mit ihren Vergeltungsstrukturen und Wohltätigkeitsberechnungen, sie hat uns am Wickel, ob wir es wollen oder nicht. Wir können doch oft gar nicht anders, als wir jetzt handeln. Das ist ja oft gar nicht nur böser Wille, sondern so ist die Welt, in der wir leben. Was jetzt? Den Glauben aufgeben und in die Welt zurückkehren? Oder sich nochmal bekehren, noch intensiver, damit noch mehr Geist durch uns durchzieht? Ich fürchte, das würde nichts nützen. Denn die Welt, in der wir leben, bleibt dieselbe. Und die Spannung zwischen dem, was Jesus uns schenkt und dem, was wir daraus machen, die löst sich nicht auf, bis zum jüngsten Tage nicht. Aber das Wichtigste darf ich nicht vergessen. Das vierte, ich brauche die Feindesliebe Gottes. Pausenlos. Ich habe es ja eben schon mal skizziert, wie Gottes Feindesliebe aussieht, die in Jesus am Kreuz ihre höchste Gestalt gewonnen hat. Nun ist es nicht so, dass ich sie am Anfang meines Christseins gebraucht habe und jetzt müsste es ja irgendwie funktionieren. Alleine. Nein, ich brauche die Feindesliebe Gottes pausenlos. An jedem Tag, in jedem Schritt, den ich gehe. Bis ich einmal irgendwann im Himmel bin und dann wirklich rund erneuert. Ich darf zu Jesus kommen, auch als Christ. Auch mit meinem täglichen Scheitern. Sein Kreuzestod gilt ja nicht nur für die anderen, sondern auch für die Christen, die empfangene Barmherzigkeit in zu kleinen Portionen weitergeben. Und jetzt sage ich es persönlich, solange du diesen Schmerz noch spürst, dass dein Leben hinter Gottes Möglichkeiten zurückbleibt, solange bist du lebendig. Sie wissen das ab einem gewissen Alter, nicht? Wenn man morgens keinen Schmerz mehr spürt, dann... Aber solange sie Schmerzen haben, leben sie noch. Und solange sie diesen Schmerz spüren, dass sie merken, ich bleibe hinter Gottes Möglichkeiten in meinem Leben zurück, solange bist du lebendig. Solange du dich von seinem Wort in Frage stellen lässt, wie heute Morgen, solange habe ich keine Sorge um deinen Glauben. Denn für solche Typen ist Jesus gestorben. Für die Judasse und Petrusse unserer Zeit, für die, die vor der Macht der Sünde und Gnadenlosigkeit im eigenen Leben erschrecken. Dir ist der Vater im Himmel barmherzig. Und so werde ich frei. Frei auch für die kleinen Schritte zu würdigen, in Richtung der Feindesliebe Jesu. Dann werde ich fragen, was dient dem anderen? Was hilft ihm im Leben und im Sterben zurecht? Was kann ich tun und lassen, damit auch er nicht gerichtet wird? Dann werde ich manches loslassen müssen, unter Zittern und Gebet. Und manchmal auch an einem Nein festhalten, ebenfalls unter Zittern und Gebet, wenn ich nach bestem Wissen denke, dass es für den anderen nötig ist, ihm jetzt nicht mehr zu schenken, weil er es sinnlos verplempert oder zu seinem eigenen Schaden einsetzt. Aber dann reagiere ich nicht mehr aus Hass oder Rechthaberei, sondern aus Fürsorge. Wohlwissend, dass in dieser Welt kein Motiv ganz sauber ist und niemand die Barmherzigkeit Jesu 1:1 wiedergibt. Aber davon lasse ich mich jetzt auch nicht mehr unterkriegen, denn ich weiß, Jesus ist auch meinem kümmerlichen Glauben barmherzig. Und jetzt sind noch nicht alle Fragen geklärt. Und ich habe irgendwann in der Vorbereitung auf diese Predigt aufgehört. Ich habe gesagt, Herr, ich komme nicht weiter. Aber vielleicht sind wir jetzt an einem Schritt, wo wir sagen, so wachsen nun unter uns kleine Schritte der Feindesliebe. Das Gebot Jesu ist völlig klar. Die Quelle der Feindesliebe ist auch klar. Mein Scheitern ist offensichtlich, aber auch die Feindesliebe Gottes zu mir, die gilt weiter. Seine Barmherzigkeit ist größer als ein kümmerliches Scheitern. Amen. Ich möchte beten. Herr Jesus, wir stehen heute Morgen vor dir nicht als Glaubenshelden. Wir kommen zu dir als Menschen, die dir nachfolgen und die merken, wie weit sie hinter dem zurückbleiben, was mit dir möglich ist. Danke, dass du uns nicht verwirfst. Danke, dass du uns nicht verurteilst, sondern dass deine Barmherzigkeit weiter reicht als unser Herz. Nimm uns mit hinein in deine Liebe. Öffne uns die Augen, damit wir sehen, was der Nächste braucht. Und dann schenke uns den Mut, je und dann auch loszulassen, was wir meinen, dass es uns festgehört. Hilf uns, barmherzig zu werden, so wie du es bist. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.